Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute Abend hören Sie eben, wie schon gesagt, der Sendung Literaturverhör. Wir vom Werkkreis Literatur der Arbeitswelt stellen Ihnen also Marie-Sophie Michel vor. Sie wird also einige Stücke, Texte, kurze und längere aus ihrem neuen Buch lesen. Schönen guten Abend, Marie-Sophie Michel.
Guten Abend.
Wie schaut es aus mit dem Autorensteckbrief sozusagen?
Ja, da wollen die Leute immer wissen.
Habe ich gehört, du bist ja nicht keine Münchnerin, obwohl du eigentlich ganz gut bayerisch redst.
Ja. Ja, ich bin eigentlich in Paris geboren und wenn das jemand hört, dann ist immer erstmal bewunderndes A. Paris ist eine richtige Weltstadt für mich, mit gescheiten Autostaus, wo nichts mehr geht. Dagegen ist München wirklich ein Dorf. Ich wohne nun am Stadtrand in Trudering, wie ich immer sage, einem Vorort. Und immer wieder brauche ich die Stadtmitte, den Odeonsplatz mit Hofgarten zum Beispiel, das Café Einmiller mit seinem italienischen Innenhof. Ich lebe in München, seit ich 7 bin und bin inzwischen eine richtige Wahldeutsche, mit dieser kitschigen Sehnsucht nach Italien seit Goethes Zeiten. Was mir an Frankreich gefällt, ist die Achtung vor der Sprache. Also in jedem größeren Kaufhaus findet man zum Beispiel ein Wörterbuch in französischer Sprache. Französisch für mich klingt auch eleganter, das Deutsche hingegen schwerfälliger. Was ich auch gut finde, es wird nicht so kleinlich unterschieden zwischen der Unterhaltungs- und in Anführungszeichen gehobener Literatur wie hier in Deutschland. Die französischen Chansons aus der Musik zum Beispiel handeln ja alle von Liebe und Tod und Traum, würde in Deutsch absolut kitschig klingen, also diese Lieder.
Ja, ich denke nicht alle, ne?
Nein, nicht alle. Wir hören danach eine Auswahl meiner Lieblingschansons, weil ich mir gedacht habe, also das muss ich natürlich jetzt nützen, passen ja zu einem nicht sehr warmen Sommerabend, aber ich dachte mir, das passt eigentlich zu der Sendung. Ja, an München gefällt mir, was aber heute leider nicht möglich ist bei der Schafskälte, Biergarten. Also Biergarten ist was sehr Wichtiges für mich, was ganz Einmaliges. Ansonsten denke ich, fühle ich mich weder jetzt als Deutsche oder Französin, sondern als Europäerin. Europa hat den Humanismus und die Kaffeehauskultur hervorgebracht. Der Philosoph George Steiner schrieb einmal, ich kann mir keine einzige Stunde meines Lebens ohne den Reichtum Europas vorstellen, zum Beispiel ohne seine Cafés. Im Café kann man lesen und den ganzen Tag sitzen bleiben oder Schach spielen, Freunde wie auch geistige Widersacher treffen, von Lissabon bis St. Petersburg. Solche Cafés gibt es auch nicht in den Vereinigten Staaten. Den Dialog über Glück und Angst, Ironie und Arbeit weiterzuführen, das ist nun etwas Grundlegendes, was wie durch ein Wunder die beiden Weltkriege und den Holocaust überlebt hat. Gewiss müsste man die Metaphysik des Kaffees kreieren.
Naja, nach dem Ausflug in die Philosophie, du hast da wohl ein Faible dafür.
Ja.
Muss ich schon mal fragen, ja, wann bist du denn da zum Schreiben gekommen?
Ja.
Wann hast du denn da angefangen zu schreiben?
Ja, also ich weiß, dass ich mit 8 Jahren zum Beispiel, es ist was ganz Witziges, im Fernsehen mal diese Komödie Die Lokalbahn von Ludwig Thoma gesehen habe. Und dann habe ich in so eine kleine Kladde mit Zeichnungen so eine Art Theaterstück weitergeschrieben. Mhm. Aber ernsthaft habe ich dann mit 13 Jahren angefangen, kleine Geschichten zu schreiben, die zuerst mein Großvater, der Germanist war, zu lesen bekam. Mein Urgroßvater war in Böhmen übrigens Mundartdichter und Laienschauspieler. Also dieser Schreibvirus liegt wohl in der Familie. Also mein Großvater hat auch wissenschaftliche...
Hieß der auch Michel?
Der hieß auch Michel, ja, wurde aber
Michel.
Nein. Das ist der deutsche Teil, also aus Nordböhmen. Er hieß Anton Michel im Dorf Schönlinde. Und da gab es übrigens 10 Anton Michel. Und der Briefträger wusste aber, wer mein Urgroßvater war. Mhm. Ja, also er war Laienschauspieler und hat Mundartgedichte verfasst. Mhm. Ja, und mein Großvater selber noch ein paar wissenschaftliche Artikel. Ja, und sie lebten, hatten ja auch einige Geschwister, auch nicht wenige Kilometer von Theresienstadt entfernt. Mhm. Was mich aber damals, war ich noch zu jung, um meinen Großvater politisch, sagen wir mal, auf den Zahn zu fühlen. Ja, er war sehr stolz auf mich und ermutigte mich, immer weiter zu schreiben. Er ist aber leider sehr früh gestorben in meinen Augen, da war ich 16. Und dann habe ich eigentlich immer weiter geschrieben, habe auch mal dann 2 oder 3 kleine Geschichten, einmal im Oberbayerischen Volksblatt veröffentlicht. Es waren natürlich auch immer Pausen dazwischen. Ja, auch die ersten paar Jahre, als meine Tochter ganz klein war.
Nachdem du also eigentlich Französisch als Muttersprache hattest, wie bist du denn da zu der deutschen Sprache gekommen? Weil du sagst, das ist schwerfällig. Klingt dir schwerfällig? Ich meine, und heute schreibst du eigentlich Deutsch,
ja.
Und nicht Französisch.
Ja.
Nicht Französisch und, ja gut, hast du da eventuell dir durch das Lesen
was
angeeignet? Und was hast du denn dann so gerne gelesen?
Ja, gelesen habe ich also auch von teilweise im Original, also die Klassiker der Franzosen, also Balzac zum Beispiel oder Zola. Aber ich habe mich eigentlich dann mehr an den internationalen oder deutschen Autoren vor allem orientiert. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und habe, wie ich 7 war, etwas besser Französisch gesprochen, aber durch die deutsche Schule dann bin ich eigentlich mehr in der deutschen Sprache beheimatet. Also passiv lesen kann ich Französisch sehr gut, aber und auch so den normalen Wortschatz, aber sagen wir mal, philosophische Unterhaltungen könnte ich wahrscheinlich nicht mehr führen. Mit 16, 17 habe ich sehr gern Borchert gelesen und die ersten Kurzgeschichten, die ich dann selbst verfasst habe, die waren dann auch sehr lakonisch, sehr realistisch und sind, würde ich sagen, vom Stil her auch geblieben. Ansonsten, vielleicht liegt es an den, sage ich mal, böhmischen Wurzeln, liebe ich den Wiener Kreis, also mit Schnitzler, Zweig, Roth, Musil. Ja, und die Russen haben mich auch fasziniert, vor allem Dostojewski. Und in den letzten paar Jahren, muss ich sagen, bin ich eigentlich eher vom Romanlesen, von der Prosa abgekommen und habe mich verstärkt der Lyrik zugewendet. Also eine meiner Lieblingslyrikerinnen ist Rose Ausländer oder Hilde Domin zum Beispiel.
Ja, eigentlich kenne ich dich nur als Lyrikerin, ein paar wenige Romantextanläufe habe ich ja erlebt und wir haben sie danach durchgesprochen in unseren Werkstattabenden. Aber nun hast du einen Roman geschrieben, der in München spielt, teils in Schwabing, aber nur kurz.
Mhm, ja.
Und wo beginnst du da?
Ja, ich staune, dass ich das Sitzfleisch hatte zu einem Roman. Also ich habe mir gedacht, ich traue mir das nicht zu. Und vom Stoffumfang, muss ich ganz ehrlich sein, hätte er eigentlich 3-mal so dick sein müssen. Allein vom Zeitrahmen, den er umreißt. Er ist ein bisschen eine Hommage an München auch, weil das meine Wahlheimat inzwischen ist und ich die Geschichte Münchens gerade im 20. Jahrhundert sehr wechselhaft finde. Also allein, wenn man jetzt an den geschichtsträchtigen Ort Feldherrnhalle denkt. München mit Räterepublik, Revolution, später Hauptstadt der Bewegung. Ich fand, dass das Anschauungsmaterial sozusagen auf der Straße vor meiner Haustür liegt. Ein anderer Beweggrund war, nochmal den letzten Zeitzeugen, die vor oder während des Ersten Weltkrieges geboren sind, noch eine Stimme zu geben, weil die jetzt langsam aber sicher aussterben. Im Buch wird zwar ein Einzelschicksal aufgezeigt, aber es sind meines Erachtens kollektive Erlebnisse. Die alten Frauen, die übrig bleiben und auf den Tod warten, und erst in der Verwirrung viele Gefühle der Angst rauslassen, Todesangst. Alle haben die Bombennächte in Erinnerung und mussten sehr schnell erwachsen werden, haben jemanden im Krieg verloren, Ehemann oder Kinder, Eltern, Flucht, Vergewaltigungen, Verrat. Also meine Heldin in Anführungszeichen ist weder jung noch schön noch reich.
Ganz konträr zum üblichen Fernsehbild heute.
Genau. Also es ist also nicht Mainstream. Und hat ja auch 2 Erzählstränge. Ja, wichtig war mir natürlich auch zu zeigen, dass zum Beispiel auch Leute, die Widerstand geleistet haben, also in dem Fall jetzt von der kommunistischen Seite her, 2-mal verraten wurden. Also in Deutschland erkannten sie klar, wer Hitler wählt, wählt Krieg. Und aus einer Haltung gegen den Krieg leisteten sie Widerstand und begriffen später dann gar nicht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn sie immer noch kommunistisch gläubig waren, natürlich auch Stalin sie verheizte. Also allgemein wird eigentlich auch in diesem Buch Geschichte von unten gezeigt, wie Menschen benutzt werden für politische Dogmen, sei es jetzt rechts oder links.
Naja, aber eigentlich war ja dann die 1956 die Ächtung der Kommunisten, ja, das Verbot, der KPD-Verbot, der eigentliche Schlag gegen diese Menschen, die zweimal, also zum zweiten Mal dann zu leiden hatten.
Ja.
Und zum Teil also auch real im Gefängnis.
Das stimmt, ja.
Steckten, ne? Ja. Zum Beispiel eben Ludwig Hankhofer ist einer dieser Personen.
Ja.
Oder so, ja. Naja, gut, ich würde sagen, vielleicht machen wir jetzt ein kleines bisschen Musik.
Hm? Ja, das genau. Sonst, zur Auflockerung.
Sonst fallen den Hörerinnen und Hörern die Ohren ab.
Genau, bei zu viel Theorie.